Hallo und herzlich willkommen heute zur Ausgabe Nummer 202 meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Heute geht es weiter mit unserer Serie Zukunftswinzer. Gespräche mit Menschen, die den Weinbau nicht nur bewahren, sondern mutig weiterdenken. Mein heutiger Gast ist Tobias Hemberger, ein junger Winzer aus Franken, der nicht nur mit neuen Rebsorten experimentiert, sondern das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich lebt. Tobias ist Teil der Gruppe Ethos, einem Zusammenschluss junger fränkischer Winzerinnen, die zeigen, Nachhaltigkeit ist mehr als Bio. Es geht um Haltung, es geht um Ressourcenschonung, Biodiversität, faire Arbeitsbedingungen und gesellschaftliches Engagement und um konkrete Maßnahmen. Tobias setzt auf Photovoltaik, große Zisternen, eigene Kompostwirtschaft und eben auch auf Zukunftsreben, die mit weniger Pflanzenschutz auskommen. Wir sprechen im Podcast über seinen Weg, seine Motivation und die Frage, wie sich junge Winzerinnen zwischen Innovation, Marktanforderung und Tradition behaupten können. Viel Spaß nun bei dieser inspirierenden Folge. Bühne frei für Tobias Hemberger. Guten Morgen, lieber Tobias.
Guten Morgen.
Ich freue mich, Tobias, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist und wir Gelegenheit haben, nicht nur über dein Weingut, sondern auch über die Zukunftsweine, die Zukunftsreben uns auszutauschen. Denn das ist ja im Moment die Serie, die ich vor 2 Wochen mit der Eva Vollmer gestartet habe.
Ja, das freut mich auch sehr, dass ich tatsächlich auch als Winzer dabei sein darf, weil das Thema Piwi mir sehr am Herzen liegt.
Bevor wir da einsteigen, sag doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wo genau lebst du? Ich weiß ja, dass das im Steigerwald ist, aber konkretisier das doch nochmal bitte ein bisschen.
Wir sind ein Weingut in Rödelsee. Rödelsee liegt zwischen auf der Achse zwischen Nürnberg und Würzburg und bei Kitzingen, so 7 Kilometer von Main entfernt, der letzte Ausläufer vom Steigerwald. Also wir haben den Schwamberg, das ist eine der höchsten Erhebungen vom Landkreis Kitzingen und da wachsen dann tatsächlich an dem Süd-Südwesthang unsere Weine auf Gipskäuberboden.
Und die Weinlandschaft ist überwiegend steil oder wie muss man sich das vorstellen?
Die direkten Ausläufer vom Steigerwald sind ein wenig steiler. Also man kennt ja den Julius-Echterberg, das ist natürlich mit die steilste Lage in Iphofen zum Beispiel. Der Rölser Küchenmeister und die Schwanleiter sind ein bisschen flacher, also die haben so 25-30% an den steilsten Stellen als Gefälle. Und dann läuft es aber aus und wird eher flacher hier bei uns.
Okay. Und vom Klima her, das ist ja nun ein Weinbaugebiet relativ weit im Osten, sozusagen nicht der Republik, aber doch im Konzert der deutschen Weinbaugebiete. Hat das Effekte auf das Mikroklima oder Klima bei euch? Sind die Sommer wärmer, die Winter kälter oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, nicht unbedingt. Also im Kontext zu Franken, sage ich mal, wir sind immer ein bisschen verzögert. Also wir haben einen späteren Austrieb, wir sind ein bisschen später vom Austrieb, wie jetzt zum Beispiel die Main-Schleife, weil wir einfach schwerere Böden haben. Also wir haben weniger Sandanteil drin und das hat ja zum Beispiel am Main, die Weinberge, die haben das ein bisschen mehr und deswegen sind die leichter erwärmbar. Aber vom Klima her, hätte ich jetzt gesagt, sind wir ähnlich. Es ist natürlich sehr warm, es ist sehr trocken hier bei uns allgemein, aber in Franken. Das kann man jetzt nicht tatsächlich sagen, dass Rödelsee extrem trocken ist. Wir haben aber dafür halt einen guten Speicher für Wasser. Also die Wasserhaltefähigkeit unserer Böden ist extrem gut und genau, also vom Klima her ist es eher, wir haben durch diese leicht eher westlichen Lagen ist es ein bisschen kühler. Wir haben viel Silvaner im Anbau, wir haben viel Weißwein im Anbau. Allgemein Rödelsee hat viel Silvaner im Anbau. Und dafür sind, glaube ich, unsere Lagen prädestiniert.
Und der Klimawandel, den spürt ihr natürlich völlig klar. Aber es ist noch nicht so, dass du das Gefühl hast, das bringt uns hier wirklich in die Bredouille und an Grenzen.
Nee, was heißt, also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass wir klimatisch bedingt neue Rebsorten theoretisch probieren könnten, da mehr Spielraum hätten, natürlich vor Herausforderungen stehen. Diese Herausforderungen, die gehen wir an. Also nicht alles, was der Klimawandel, also was mehr Wärme und Trockenheit bedingt, ist ja nur schlecht. Aber wie gesagt, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen gucken, wie wir von unserer Ertragslage, von unserer allgemeinen Pflanzenlage da durch das Jahr kommen. Aber das ist für mich eher eine Herausforderung und ich stelle mich gern Herausforderungen. Deswegen ist es für mich jetzt nicht dass wir jetzt irgendwo in der Bredouille sind. Aber man muss sich damit beschäftigen, man muss sich weiterentwickeln. Jeder Betrieb muss gucken, wie er tatsächlich durch das Jahr auch mit wenig Niederschlag kommt. Und das ist einfach die Herausforderung, die wir durch den Klimawandel vielleicht jetzt verstärkt haben.
Genauso auch der vergleichsweise frühe Austrieb und dann die Spätfröste. Ne? Die haben ja den Franken immer schon ein paar Probleme gemacht, aber das ist ja tatsächlich jetzt nicht weniger geworden.
Ja, natürlich. Also diese Spätfrostproblematik, die haben wir also gefühlt jedes Jahr in Rödelsee oder jetzt allgemein am Schwamberg hatten wir es die letzten 10 Jahre eigentlich weniger. Letztes Jahr natürlich wieder massiv. Also da hatten wir doch einen höheren Ertragsausfall durch den Spätfrost, was auch schon am 22., 23. April war, was sehr früh ist. Normal sagt man ja, Maifröste kommen, ne? Wie es der Name schon sagt, erst im Mai. Dieses Jahr war halt, also letztes Jahr war einfach der Austrieb Anfang April schon. Dementsprechend hatten wir schon gegen Ende April dann 5 bis 10 Zentimeter grüne Triebe und die sind halt extrem anfällig für diese minus 1 bis minus 3 Grad, was wir da hatten. Und dementsprechend war es dann auch so, dass wir halt einfach viele Flächen hatten, die einen Ertragsausfall hatten. Aber ja, also ich sag mal, das ist allgemein ein Problem vom Weinbau, auch deutschlandweit. Also natürlich die kühlen Regionen wie vielleicht Franken, wie vielleicht auch oben im Osten, Sachsen, Saale, Unstrut, die haben es vielleicht noch einen Ticken mehr, die haben es vielleicht die Gefahr noch höher, weil einfach dann auch 1 Grad mehr, weniger viel ausmacht. Und das ja, droht halt einfach immer
an. Ja. Gibt es denn so etwas wie einen typischen Frankenwein? Hast du da ein Bild im Kopf, man sagen kann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist so die Quintessenz oder ist das ein Wunschbild?
Ja, also man muss ja schon sagen, in Franken, der Silvaner ist einfach vorwiegend. Also Silvaner ist so die fränkische Traditionssorte, wurde viel früher in Franken getrunken, dementsprechend auch groß angebaut. Und die letzten Jahre muss man auch zugeben bei uns, wir haben uns vergrößert in der Silvanerfläche. Wir sind jetzt so bei 35, fast 40% Silvaner im Anbau, bei uns im Weingut jetzt. Und für mich ist tatsächlich, wenn ich jetzt bei uns in den Weinen gucke, der Silvaner vom Keuper, was ja bei uns durch den Kippskeuper die Bodenformation ist, ist für mich eigentlich so der traditionellste Wein in die Richtung Franken.
Genau. Verstehe.
Der ist noch klassisch im Boxbeutel tatsächlich. Also das ist einer der wenigen Weine, die wir noch im Boxbeutel füllen. Und das ist tatsächlich für mich so der traditionelle Wein, der traditionelle Silvaner, den wir anbauen, mineralisch geprägt. Also wirklich eine feine Struktur, aber auch trotzdem ein bisschen so leicht tänzelnd auf der Zunge.
Was unterscheidet denn den Silvaner vom Keuper, vom Gipskeuper, vom Silvaner, vom Muschelkalk rund um Würzburg zum Beispiel?
Na, ich habe immer das Gefühl, also der Silvaner vom Muschelkalk ist immer ein bisschen früher zugänglich. Da tun sich tatsächlich die Silvaner vom Keuper, vom Gipskeuper immer ein bisschen schwerer. Die brauchen ein bisschen länger. Nicht schwerer brauchen sie nicht, aber die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Also wenn wir im Frühjahr die Weine füllen, Januar, Februar, März, dann brauchen die meistens noch so 3, 4 Monate, bis die tatsächlich an ihrem Potenzial sind, bis die das ausfalten. Also dafür sind sie halt einfach für mich immer ein bisschen mineralischer. Sie haben ein bisschen mehr Salzigkeit. Man kann nicht generell das sagen, aber so die meisten Weine davon finde ich immer ein bisschen gehaltvoller. Was halt für mich auch schön ist, sie sind für mich immer ein bisschen langlebiger dadurch. Sie brauchen am Anfang, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit, sind aber dann ein bisschen langlebiger.
Tobias, eure Weingutsgeschichte, das ist ja eine Geschichte von Genossen zum Selbstvermarkter. Wann und wie verlief denn dieser Prozess?
Ja, wir waren tatsächlich, meine Großeltern waren noch Traubenablieferer. Mein Urgroßvater hat mit in Rödelsee zum Beispiel die Genossenschaft gegründet. In den 50er Jahren war das schon. Dann haben es meine Großeltern übernommen, waren natürlich dann auch Traubenablieferer und hatten Weinberge und viel Landwirtschaft. Wir waren landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb. Bedeutet, dass wir eigentlich mehr von der Landwirtschaft gelebt haben oder meine Großeltern und der Weinbau so nebensächlich als Zuerwerb tatsächlich war. Meine Eltern haben es dann Anfang der 80er übernommen und haben dann eigentlich relativ schnell entschieden, dass sie das Thema Traubenerzeuger beenden wollen und auf die Selbstvermarktung gehen wollen. Meine Großeltern hatten noch Tiere, unsere alte Probierstube, die war tatsächlich früher eine Stallung, auch genauso wie der Tankkeller, wo hinten unsere Tanks und Fässer stehen. Das war früher alles Stallung und Lager und Heulager und das haben die Anfang der 80er dann tatsächlich alles, die Tiere sind rausgekommen, ist umgebaut worden und dann ist angefangen worden, selbst zu vermarkten und seitdem ist es eigentlich stetig gewachsen, die Landwirtschaft ist zurückgefahren worden. Und so sind wir jetzt eigentlich mittlerweile seit 3-4 Jahren ein reines Weingut. Man muss einfach dazu wissen, mein Vater ist noch gelernter Landwirt. Eigentlich war es so gedacht von meinen Großeltern, dass mein Onkel, der hat Winzer gelernt, war jetzt 45 Jahre Außenbetriebsleiter in Kastell. Und der sollte eigentlich damals nach seiner Ausbildung dann die Weinberge auch ein bisschen bewirtschaften und sollte halt nebenbei arbeiten. Und mein Vater, wie gesagt, hat die Landwirtschaft übernommen, sollte die Landwirtschaft machen. Und dann war es aber relativ schnell, dass mein Onkel gesagt hat, nee, also er ist Außenbetriebsleiter da in Kastell und er kann das nicht nebenbei dann noch mit den Weinbergen in Rödelsee machen. Und dementsprechend hat es dann ja meine Eltern oder mein Vater dann übernommen. Und so ist er eigentlich da reingewachsen der hat dann nebenbei noch einen Winzer gelernt und hat sich dann auch ein bisschen selbst fort- und weitergebildet. So sind wir eigentlich in den Weinbau oder meine Eltern in den Weinbau gekommen.
Okay. Und du hast mir ja, als ich bei dir war, in Rödelsee erklärt, dass du 2020 das letztlich final übernommen hast. Ist das richtig?
Nee, tatsächlich erst letztes Jahr 2024.
Okay.
Ja, 2020, also ich dürfte seit 2016 schon die Weine ausbauen und 2020 sind wir dann in Umstellung gegangen auf biologischen Weinbau.
Okay. Und wenn du zurückblickst, auch in diesem Übernahmeprozess und die Umstellung auf Bio, wofür bist du deinen Eltern dankbar und was hat dich immer genervt?
Dankbar bin ich vor allem, also wie gesagt, ich durfte schon seit 2016 die Weine ausbauen, wie ich es wollte. Also tatsächlich war ich ja vorher noch ein bisschen im Fürstlich-Kastellschen Domänenamt auch angestellt als Winzer und habe dann angefangen, aber seit 2016 Vollzeit daheim zu arbeiten und habe aber auch relativ schnell oder beziehungsweise die Quintessenz war eigentlich, dass meine Eltern gesagt haben, ich darf die Weine so ausbauen, wie ich mag. Natürlich, sie probieren zum Schluss auch noch und sagen, geben ihren Senf dazu, aber ich durfte es machen, wie ich will. Und dieses Zutrauen tatsächlich in mich, das war Wahnsinn. Also am Ende vom Tag muss ich es natürlich rechtfertigen, wie die Weine auch auf der Flasche dann schmecken. Und natürlich, das ist irgendwo auch, ich will nicht sagen, eine Belastung, aber da strengt man sich schon an und will schon zeigen. Also natürlich, jede Flasche Wein, die vom Weingut Hemberger kommt, die soll auch richtig schmecken. Ne? Also ob das trocken, feinherb ist, da soll schon wirklich Herzblut auch mit schmeckbar sein. Und das war eigentlich das, was mich am meisten gefreut hat bei meinen Eltern, dass die mir das Zutrauen da gegeben haben. Was stört mich am meisten? Natürlich, irgendwie am Ende vom Tag, wenn ich stolz auf einen Wein bin, der abgefüllt worden ist und trotzdem irgendwie eine Kritik höre, wo ich manchmal denke, ja, es ist nicht ganz so einfach, jetzt den Wein zu kritisieren, weil, wie gesagt, ich schon auch, wie gesagt, ein bisschen stolz bin auf das, was wir da produzieren, was wir da machen und was tatsächlich auf die Flaschen kommt. Und natürlich, das ist immer das, was mich ein bisschen stresst.
Ja, ja. Also ist natürlich auch normal, ne, dass Eltern immer bei allem Zutrauen, die sie in einen haben und bei allem Lob, was ja manchmal auch zwischen den Zeilen durchscheint, sich auch das ein oder andere an Kritik nicht verkneifen können.
Genau, man muss ja auch sagen, in Franken ist tatsächlich Lob ist ja, also nicht kritisieren oder nicht schlecht reden, ist ja, ja manchmal auch Lob genug für die Franken. Also dementsprechend muss man da immer ein bisschen revidieren.
Welche drei Dinge, Tobias, hast du als Winzer gelernt, die du weder im Studium noch in der Ausbildung gelernt hast?
Oh, welche drei Dinge? Im Keller ist es tatsächlich so, dass ich das Thema Zeit gelernt habe, also nicht alles über die Lanze zu brechen, sondern wenn jetzt, wir machen viel mit Spontangärungen, wenn wir da beginnen, dann dauern einfach die Gärungen 3 bis 5 Monate und tatsächlich in der Schulzeit, da war, wenn ein Wein zu langsam gegoren ist, dann war das ein Gärhänger, dann war das ein Problem, weil das dann mikrobiell anfällig ist. Das war tatsächlich einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, nee, das ist für mich jetzt nicht so. Die Weine, die können sich die Zeit nehmen oder die Spontangärungen, die können sich die Zeit nehmen, die sie brauchen und ob das dann tatsächlich dieses Jahr fertig wird, also beziehungsweise im Erntejahr oder einfach im Frühjahr nächsten Jahres, ist mir tatsächlich egal, das läuft. Da war ich ein bisschen verunsichert, ob das tatsächlich so ist, weil man doch in der Theorie was anderes lernt manchmal. Das zweite ist, dass ich, man kann, also man lernt zwar in der Theorie recht viel, wie alles laufen soll, wie die Vegetation zum Beispiel auch laufen soll, aber man muss es auch irgendwo in seinem Arbeitsalltag kombinieren und wir haben viel über Weinbau gelernt und wie das eigentlich laufen soll, aber seitdem hat sich viel geändert und gerade das Thema Klima und Bodenbewirtschaftung, das probieren wir hier aus, also was wir tatsächlich säen in den Weinreihen, was wir tatsächlich für Bodenbewirtschaftung machen, da ist tatsächlich, das ist von dem, was ich früher gelernt habe, mittlerweile meilenweit davon entfernt. Wir walzen viel Begrünungen, wir lassen die hochwachsen, walzen sie dann, mulchen sie weniger, gucken, dass wir tatsächlich im Sommer eine Bodenbedeckung da haben, ob das tatsächlich eine Begrünung ist oder auch Stroh obendrauf. Oder so eine Mulchschicht obendrauf, das ist so eine Sache, da spielen wir immer ein bisschen, da probieren wir viel aus, wie gesagt, und deswegen sind wir da relativ weit entfernt von der Theorie, was ich früher gelernt habe. Und ja, was ist das Dritte? Ja, gut, das Thema Piwi habe ich auch in der Ausbildung eigentlich so jetzt nicht gelernt, also Das war, ich habe ja in der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Pfalz-Züchern gelernt. Das war zwar da, Rebzüchtung und Rebentwicklung, dass die tatsächlich sich weiterentwickeln, aber so habe ich das damals auch nicht gelernt.
Also es ist ganz gut, ne, die Dinge auch mal von der Theorie her vermittelt zu bekommen, aber die Praxis ist dann immer noch mal ein bisschen was ganz anderes.
Genau, und jeder hat ja auch für sich ein anderes, eine andere Anforderung und das ist einfach komplett unterschiedlich und das kann man einfach nicht lernen, das muss nicht in der Theorie lernen, das muss man in der Praxis lernen.
Was mich interessiert, Tobias, welche Entscheidung in deinem Winzerleben war jetzt, wenn du zurückguckst, die mutigste?
Die mutigste Entscheidung? Ich glaube, für mich gab es gar nicht die mutigste Entscheidung. Ich habe tatsächlich immer geguckt, dass ich auf irgendwas aufbaue, was ich im Vorjahr oder schon irgendwann mal getestet habe, dass ich daran tatsächlich weiter mich entwickle. Also es gab für mich jetzt nicht die mutigste Entscheidung. Es sind immer natürlich Entscheidungen. Jetzt, wenn ich zum Beispiel die Rebsorten, die Piwis nehme, dann ist das immer eine Weiterentwicklung in dem Sinn, dass wir nicht wissen, was wir in 15, 20 Jahren hier haben. Und dementsprechend, wir pflanzen eine Dauerkultur und die soll 30, 35 Jahre stehen.
Ja, ich verstehe. Also eher so, dass du sagst, ich habe einen Plan, ich habe ein langfristiges Konzept im Kopf und da gibt es immer mal wieder neue Maßnahmen, neue Elemente auf diesem Weg, die ich einbaue. Und insofern könnte man von außen vielleicht denken, der ein oder andere Aspekt, der ein oder andere Schritt, den du gehst, der ist mutig, aber für dich ist er nicht mutig, weil er einfach eingepasst ist und stimmig ist auf dieses Gesamtkonzept bezogen.
Genau. Nee, es ist tatsächlich so. Also wenn ich auch jetzt zum Beispiel eine Rebsorte vor 10 Jahren gepflanzt habe, dann hat mich das damals Geld gekostet, es hat mich einen Aufwand gekostet, die großzuziehen. Aber wenn ich jetzt entscheide, zum Beispiel diese Rebsorte, die taugt einfach nicht auf unseren Böden, die taugt einfach nicht bei mir in die Geschmacksrichtung rein, was ich mir eigentlich vorstelle, dann muss ich halt die Entscheidung treffen, die umzuveredeln. Also deswegen sage ich, es gab nie die größte Entscheidung, sondern das ist halt dann was, das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Kraft, aber es ist ja alles biegbar. Und wie gesagt, solange das jetzt nicht irgendwie eine schwere Krankheit mit sich zieht, ist das für mich alles fein. Und dann kostet es irgendwo am Ende vom Tag halt nur, wie gesagt, Zeit, Geld und Kraft.
Gibt es denn eine Rebsorte, die du eigentlich gar nicht magst, aber trotzdem anbaust?
Ich überlege, es ist eigentlich, nee, es gibt eigentlich keine. Also es hat jede Rebsorte hat eigentlich ihren Anspruch, da zu sein. Was wir natürlich die letzten Jahre ein bisschen reduziert haben, ist zum Beispiel Müller-Thurgau, aber einfach auch, weil ich finde, diese Rebsorte ist zum Beispiel durch Piwis sehr gut ersetzbar, durch die Frucht, was ja primär beim Müller-Thurgau zum Beispiel jetzt im Vordergrund steht. Das können wir tatsächlich gut ersetzen. Auch zum Beispiel in Franken ein bisschen das Thema Riesling. Riesling ist jetzt nicht die große Nummer in Franken, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel eine Fläche vor, die tun wir von Riesling auf Donau-Riesling umveredeln, weil wir einfach sagen, wir wollen mehr in die Piwi-Richtung gehen und Riesling ist einfach jetzt nicht das Thema, was wir die nächsten Jahre forcieren werden, sondern eher zurückfahren werden.
Und wenn dein Lieblingswein ein Song wäre, welcher wäre es?
Tatsächlich von Billy Joel, Piano Man.
Und an welchen deiner Weine denkst du oder an Wein von irgendeinem anderen Winzer?
Nee, tatsächlich denke ich da an den Silvaner Alte Reben von uns.
Sehr schön. Klingt supi gut. Was macht denn einen ehrlichen Wein eigentlich aus? Da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Was ist das für dich?
Ein ehrlicher Wein ist, also das muss nicht trocken und feinherb sein, sondern das ist wie er einfach entstanden ist. Wir haben viele Weine, wie gesagt, wir sind trocken geprägt in Franken oder auch bei uns im Betrieb. Aber manche Weine, die gären einfach durch ihre Spontangärungen, durch diese Nicht-Reinzuchthäfen, sondern durch diese wilden Hefen, so wie sie wollen. Und das ist, finde ich, recht spannend, weil einfach die Weine dadurch, sie werden unterschiedlicher. Also eine Reinzuchthefe, wenn ich reingebe, dann werden die Weine irgendwie immer wegen klarer, wegen straighter, wegen
Fruchtiger.
fruchtiger. Aber einfach, die ziehen sich über die Jahrgangsunterschiede sind weniger schmeckbar. Und durch dieses Thema der Spontangärung kriegen wir einfach, finde ich, immer ein bisschen mehr Jahrgangsunterschiede rein, was es für mich einfach spannender macht, die Weinwelt spannender macht, die Weine von uns spannender macht. Und das ist für mich auch ein bisschen ehrlicher. Also das schwimmt da einfach mit. Das muss jetzt nicht naturvergoren, also beziehungsweise Maische vergoren sein, sondern das kann ganz normal abgepresster Most sein, ein bisschen vorgeklärt, aber das bringt einfach für mich einen ehrlichen Wein mit sich.
Da sind wir jetzt angekommen in unserem Gespräch bei deiner Betriebsphilosophie, bei den Werten, die du lebst. Und da spielt ja auch das Phänomen Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Was ist für dich Nachhaltigkeit und gibt es so eine Art Pflichtkanon von Elementen, von Praktiken, die ein Winzer der Nachhaltigkeit für sich und seine Arbeit proklamiert, drauf haben sollte?
Also Nachhaltigkeit ist für mich tatsächlich der möglichst geringe Einsatz von Produkten in das Produkt, was wir jetzt zum Beispiel machen, also in den Wein, in den Traubensaft, möglichst gering, bedeutet für mich zum Beispiel an dem Thema Piwi möglichst wenig Pflanzenschutzmittel auf die Fläche auszubringen, auf die Reben auszubringen, möglichst wenig mit künstlichen Nährstoffen zuführen zu müssen in den Weinreben, dass die wachsen oder möglichst stark wachsen, damit man irgendwo eine Ertragslage, eine gute hat, sondern das soll auf natürliche Weise passieren. Also wir wollen außer die Trauben natürlich nichts aus der Weinanlage rausnehmen. Wir wollen nur die Trauben, bringen dann im Gegenzug wieder die Dresdner, also die ausgepressten Bärenhäute mit rein und natürlich ein bisschen organische Masse, was jetzt bei uns zum Beispiel Rindermist ist, um natürlich diese Trauben, die die Rebe getragen hat, wieder zurückzuführen, also das sozusagen der Rebe auch zurückzugeben. In der gleichen Maßnahme ist für mich auch das Thema Wasser zum Beispiel. Also Wasser als nachhaltiger Betrieb ist es immer schwierig, das Thema Bewässerung in der Kulturrebe oder in der Kulturlandschaft wie dem Weinbau zu rechtfertigen, weil es einfach eine Dauerkultur ist, der Weinbau. Die Reben, die stehen 25 bis 50 Jahre mindestens und eigentlich die Wurzeln ja sehr tief. Bedeutet eigentlich, dass wir kein Wasser zuführen müssen. Das stimmt auch so. Das einzige Problem an der Sache ist, dass wir halt irgendwann immer wieder eine Fläche roden, wieder eine neue Fläche anlegen und diese Junganlage, diese jüngeren Reben einfach nicht diese Wurzelmasse haben. Und da brauchen wir Wasser, um die ersten, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahre die Rebe zu unterstützen, diese jungen Reben, die wir da haben. Und dann muss sie aber tatsächlich alleine klarkommen. Und dafür fangen wir zum Beispiel das Regenwasser von unseren Dachflächen auf. Wir haben eine große Zisterne unterhalb von unserem Hof gebaut. Die hat 560 Kubik, also 560.000 Liter. Da fangen wir Regenwasser auf. Und mit diesem Wasser bewässern wir sozusagen im Sommer, in der Trockenzeit, unsere jungen Weinreben. Genau. Und leben so halt recht nachhaltig. Wir wollten keinen Brunnen bohren, auch wenn der tatsächlich für uns günstiger gekommen wäre, weil Grundwasserpegel, der fällt einfach. Das ist dann auch immer schwer zu erklären, wenn man im Weinbau dann bewässert und wie gesagt, der Grundwasserpegel eigentlich auch fällt, weil wir produzieren kein Grundnahrungsmittel. Wir produzieren ein Kulturgut, irgendwo auch ein Luxusgut Da muss man einfach auch sagen, da muss man so sparsam sein, wie es nur geht.
Also was ich verstanden habe, zum Thema Nachhaltigkeit gehört für dich vor allen Dingen Ressourcenschonung. Ne? Das ist das, was du angesprochen hast. Du hast en passant auch schon genannt, den Boden zu schützen, ihm nicht mehr zu entnehmen, als er selbst sozusagen gibt und auch wieder, dass man ihm was zurückgibt, damit er gesund und vital bleibt. Was spielt in dieser Hinsicht das Phänomen Biodiversität für dich für eine Rolle?
Naja, die Biodiversität in den Weinreben oder in der Kulturlandschaft ist ja mit auch das Wichtigste. Also deswegen dieses Thema Begrünungen einsäen und dann direkt ein paar Wochen später diese zu mulchen. Also wir brauchen einfach was Blühendes, was Insekten anzieht. Also wir brauchen in den Weinreben, wir brauchen aber eigentlich in unserer kompletten Kulturlandschaft, wir brauchen ja die Insekten. Und dafür brauchen wir halt einfach Flächen, wo die sich auch wohlfühlen, wo die überwintern können auch. Deswegen machen wir da relativ wenig. Auch im Winter lassen wir Flächen Dörr stehen. Also man muss sich das vorstellen, so einfach so eine Grasfläche, wo nur verdorrte Grashalme stehen. Das ist halt einfach eine Überwinterungsfläche für Insekten. Also da gibt es viele Kollegen, die würden das tatsächlich erstmal runtermulchen, würden das abmähen, aber da entsteht ja oder da überwintert ja sozusagen die Biodiversität. Also da kommt es ja her und dann entschlüpft es im Frühjahr. Und deswegen müssen wir einfach gucken, dass wir möglichst wenig, ich sage jetzt mal, Begrünungen haben, wo nur Gras auch steht, weil Gras ist nichts, was jetzt ein Insekt anlockt, sondern wir brauchen Blumen, wir brauchen Kräuter, sowas brauchen wir in unserer Kulturlandschaft, um die Biodiversität wieder voranzutreiben, wieder oder beziehungsweise auch auf dem Level zu halten, die wir sie mittlerweile bei uns zum Beispiel auch wieder haben.
Also ein komplexes Phänomen, das Phänomen der Nachhaltigkeit. Soziales und andere Dinge zählen da auch noch zu. Aber was mir gerade aufgefallen ist, du hast die Zisterne genannt. Du hast gesagt, Wasser ist ganz am Anfang schon mal, ist in Franken tendenziell ein knappes Gut in den eher trockenen Weinbergslagen. Für Junganlagen aber doch ganz wichtig. Ich habe bei dir auf dem Dach gesehen, auf der ehemaligen Scheune im Betriebsgebäude, dass du da Photovoltaikanlagen installiert hast. Da scheint ein Phänomen durch, ich will das mal Autarkie nennen. Ist das für dich ein Ideal oder eine Art Überlebensstrategie?
Ja, das Thema Energieversorgung bzw. Allgemeinversorgung. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn man möglichst wenig an andere Sachen gekoppelt ist, also an andere Unternehmen, sondern möglichst für sich stehen kann. Deswegen sind wir, oder meine Eltern haben damals schon 2012 die Photovoltaikanlage auf dem kompletten Betriebsgebäude entwickelt. Hat richtig viel Geld gekostet, hat richtig viel Arbeit gemacht. Aber jetzt natürlich irgendwo 12, 13 Jahre später muss man sagen, ey, wir haben da eine wahnsinnig tollen Wert auf dem Dach in Form von Energie, die wir selber für uns generieren und was wir selber nicht verbrauchen, natürlich auch ins Netz einspeichern. Und auch weitergehend das Thema, wir heizen mittlerweile ein bisschen mit, also wir heizen mit Strom. Da kann man auch diese Energie benutzen, um eine Autarkie zu bekommen. Aber wir wollen auch jetzt unsere Heizanlage, die wir in den Wintermonaten zum Beispiel noch für, also wo halt einfach wenig Strom auch da ist, für Warmwasser benutzen, haben. Diese Energieanlage wollen wir jetzt zum Beispiel auch auf Holz umstellen. Wir haben dafür vor 2 Jahren einen Energiewald angelegt, heißt eine Kurzumtriebsplantage mit Pappeln, wo wir selbst Holz generieren auf einem Ackerfläche und damit tatsächlich dann auch Hackschnitze produzieren, damit wir selber auch heizen können in dieser energielahmen Zeit, wo wenig da ist. Und auch beim Wasser ist das Thema einfach so, die Auflagen, die wir bestimmt auch und wo ich auch nicht schlecht finde, in einem gewissen Maß für Wasserentnahmen aus dem Grundwasser, da will ich mich ein bisschen abkoppeln davon. Also deswegen Regenwasser auffangen. Regenwasser, das wie gesagt, das haben wir selber generiert. Da müssen wir nichts aus dem Grundwasser fördern. Und wir bekommen auch dafür hoffentlich keine Auflage in dem Sinn, dass wir jetzt möglichst sparsam damit sind. Weil wie gesagt, das ist ja unser eigenes, was wir generiert haben. Mhm. Und deswegen, das sind schon so ein paar Punkte, wo ich sage, diese Autarkie, die treibt mich schon auch ein bisschen voran. Also ich will da möglichst ungebunden rantreten können und möglichst sagen, ey, wenn ich das will, dann mache ich das so und so. Die Kosten oder was weiß ich, das soll mir selber auflasten, will ich mir selber auflasten und will ich jetzt nicht irgendwo aufgelastet bekommen. Oder eine Umstellung von der Heizanlage, das will ich jetzt nicht aufgelastet bekommen, sondern wenn, dann will ich es eigentlich von mir, vom Innen heraus machen.
Okay, also in diesem Sinne klingt Autarkie für mich nach Freiheit, es klingt nach Kontrolle, es gibt dir sicherlich auch ein bisschen Ruhe, vielleicht auch Stolz. Redest du mit deinen Kundinnen und Kunden offen über diese Dinge oder ist das eher ein stilles Prinzip?
Für mich ist es tatsächlich erstmal ein stilles Prinzip. Also das Thema, du hast gerade gesagt, Kontrolle, für mich ist es eher so eine Selbstbestimmtheit in den Dingen, die uns beschäftigen. Deswegen, also wie gesagt, das Selbstbestimmtheit ist für mich da eigentlich passender. Ja, also wir sind jetzt auch mit dem Jahrgang zum Beispiel 23 sind wir ja biologisch zertifiziert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das mir vorne drauf schreibe, sondern das ist eine Haltungssache. Also deswegen, ich finde immer, also man soll auch viel Gutes kommunizieren. Auf der anderen Seite ist für mich die Haltung hinten dran entscheidend, wie das tatsächlich läuft. Dann will ich nicht marktschreierisch tatsächlich damit sein.
Ja, das verstehe ich gut. Andererseits könnte man auch sagen, Mensch, Tobias, möchtest du denn nicht, dass deine Kundinnen deine Philosophie verstehen? Reicht es dir, wenn sie den Wein gut finden?
Ah, ich glaube, das ist so ein Effekt. Also die Leute, die sich tatsächlich damit interessieren, die hinterfragen ja auch viel. Und dann kommuniziere ich das natürlich super gern. Also oder beziehungsweise auch, wenn man guckt bei uns auf Social Media, da posten wir natürlich auch so Sachen, weil also es ist jetzt nicht so, dass wir das hinterm Rücken halten wollen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir tatsächlich nur irgendwie dafür stehen, sondern eigentlich am Anfang soll erstmal der Wein überzeugen. Und das ist für mich immer das Entscheidendste. Und hinten dran tatsächlich, was dann der Benefit noch on top ist, ja, das soll danach kommen. Aber erstmal muss zu 100% der Wein im Vordergrund stehen.
Und über diese Grundüberzeugung, Grundhaltung, Werthaltung, über die wir gerade gesprochen haben, die lebst du ja auch in der Gruppe Ethos, ne? Wenn wir vielleicht da
Genau.
mal einen ganz kleinen Schlenker machen, wer ist Ethos, und was will Ethos sowohl nach innen, also für die Gruppe selbst, und was will Ethos als Gruppe nach außen kommunizieren?
Ja, Ethos ist einfach eine Jungwinzergruppierung aus dem Weinanbaugebiet Franken. Also wir sind aktuell 12 Winzer, die sich dem angeschlossen haben, ist 2015 gegründet worden mit dem Thema, ja, der Nachhaltigkeit. Also das Thema ist gegründet, also die Gruppe ist gegründet worden auf dem Thema der Nachhaltigkeit, Weinbau, aber auch Soziales. Also das bedeutet, ja, zum Beispiel beim Ausbildungsberuf Winzer haben wir Leute, Winzer, die sich engagieren, die da Prüfer sind, die ta tatsächlich auch Lehrer sind oder waren, die einfach den Berufsstand des Winzers weiterbringen wollen, zum Beispiel. Also das ist ja auch eine Nachhaltigkeit, eine gelebte. Dann natürlich auch in der Kette der Produkte, die wir auch zusätzlich für den Wein brauchen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Kartonagen. Beziehen wir vor Ort hier bei einem Hersteller in Kitzingen, dass man da guckt, dass man einfach für die Wege kurz hält, dass man das Geld auch in der Region irgendwo hält, tatsächlich. Das sind so Themen, die Ethos antreiben. Und im Inneren, also ich bin auch damals dazu gekommen oder dazu hingegangen, weil ich einfach gesagt habe, ey, ich will einen Austausch mit Winzern, die ähnlich denken, die das Thema der Nachhaltigkeit jetzt wirklich auch fokussieren, vorantreiben, bei sich in den Betrieben, bei sich in den Ortschaften. Und da war das wirklich für mich eine spannende Gruppe. Wir hatten dann so ein Kennenlernen und ein paar habe ich schon gekannt von der Ausbildung, beziehungsweise auch so aus dem Winzerhandwerk, sage ich mal. Und da hat man ruckzuck gemerkt, dass man eigentlich viele Berührungspunkte hat. Und dieser Austausch, den wir da in der Gruppe hatten, der hat mir da wahnsinnig getaugt, weil klar, jeder Fehler, den ich mache, braucht kein anderer Winzer mehr machen. Auch wenn natürlich die Bedingungen nicht immer gleich sind. Jeder hat andere Böden, jeder hat andere Bedingungen bei sich in den Weinbergen, im Weingut. Das kann man jetzt nicht eins zu eins irgendwie ummünzen auf jeden anderen Betrieb. Das war schon, der Austausch war für mich schon mit das Treibende, warum ich dazugegangen bin. Und nach außen natürlich war es auch so ein Thema. Wir wollten schon irgendwo ja, eine Präsenz haben als junge fränkische Winzer, um uns ein bisschen von dem Traditionellen zu entkoppeln, was halt für Franken auch steht. Also Franken steht schon für viel Tradition und trotzdem manchmal ist es ein bisschen zu barock.
Ja, aber da scheint auch so ein Phänomen durch, ich würde das mal Wertschätzungskultur nennen. Zum Beispiel hast du ja gesagt, ne, wir reden miteinander, wir tauschen uns aus, wir helfen uns auch. Es muss nicht jeder den Fehler machen, den der andere schon mal gemacht hat. Also Kooperation statt Konkurrenz, oder?
Genau, genau. Also man muss ja auch sagen, Franken ist ja mit 6.000 Hektar, also es sind 6% von der Weinbaufläche von Deutschland. Also wir sind klein, wir sind verdammt klein. Und eigentlich die Konkurrenz im Dorf zu suchen, ist ja das, oder im Gebiet zu suchen, ist ja das Schlimmste. Also wir können ja eigentlich zeigen, was wir können und das eigentlich in die Welt rausschreien sozusagen. Und wie gesagt, und darum geht es ja eigentlich, und nicht die Konkurrenz im Dorf zu sehen.
Verstehe. Also hier ist ganz klar, es bringt dir jede Menge dort mit Mitglied oder dabei zu sein, ne? So kann man sagen.
Genau.
Und du bist ja noch in einer anderen, sagen wir mal, Bewegung aktiv seit ein paar Jahren, nämlich in der Bewegung der Zukunftsweine, Zukunftswinzer, wie die Gruppe sich nennt. Letztlich geht es ja da um die Förderung und um den Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, robusten Rebsorten, könnte man auch sagen. Wann und wie bist du eigentlich das erste Mal mit diesen Piwis in Kontakt gekommen?
Das erste Mal in Kontakt, also Piwis gibt es ja eigentlich schon seit 25, 30 Jahren. Also es gab schon früher Regent, Johanniter, Saphira, Rebsorten, die eine Widerstandsfähigkeit haben gegen Oidium und Peronospora, also echten und falschen Mehltau. Das gibt es ja relativ lang schon, aber diese neue Generation der Piwis, die wir sie jetzt eigentlich seit 5 Jahren im Aufschwung erleben, beziehungsweise vielleicht im Versuchsanbau seit 10 Jahren erleben, da bin ich tatsächlich erst vor 6, 7 Jahren reingekommen. Also einfach auch über den Josef Engelhardt zum Beispiel in der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Der war damals auch Vorsitzender vom Piwi International, wo das Thema tatsächlich der neuen Rebsorten, der neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten extrem gepusht hat, extrem getrieben hat. Und ich habe den Josef ja zum Beispiel auch früher schon in meiner Ausbildung kennengelernt. Er ist ein sehr umtriebiger Mensch bei den Themen, die er fokussiert. Und das war zum Beispiel bei den Piwis extrem. Und der hat mich dann auch mehr oder weniger eigentlich darauf gebracht, diese Rebsorten auch zu probieren. Und ich bin ja auch ein extrem experimentierfreudiger Winzer. Und dadurch, dass ich bei Ethos auch das Thema der Nachhaltigkeit immer weiter vorantreiben wollte, auch bei uns im Betrieb, kommt man zwangsläufig nicht um das Thema rum, sondern man muss sich mit dem Thema beschäftigen, und ich habe mich jetzt mittlerweile komplett damit identifiziert bin da eigentlich gern beim Ausprobieren von diesen neuen Rebsorten auf unseren Böden.
Tobias, was haben diese Rebsorten, was sie für dich interessant macht, was von Anfang an deine Neugierde geweckt hat?
Na, der ökologische Vorteil, den wir durch diese Rebsorten haben. Also man muss einfach sagen, diese natürliche Resistenz gegen echten und falschen Mehltau, was bei uns einfach im Weinbau die am häufig vorkommendsten Krankheiten sind, diese Pilzkrankheiten, dass man da einfach weniger Pflanzenschutz machen kann in der heutigen Welt, wo jeder Pflanzenschutz, jede Sprühmaßnahme, die man in der Landwirtschaft sieht, kritisch gesehen wird, was auch, es ist ja alles immer zu hinterfragen. Und wenn ich da einen ökologischeren, einen Weg gehen kann, der bedeutet, dass ich weniger davon diesen Mitteln ausbringe, dann ist das für mich eigentlich ein Thema, das nur gepusht gehört.
Welche dieser Sorten findest du besonders vielversprechend oder spannend?
Was wir aktuell im Anbau haben, sind ja zum Beispiel Donauriesling, Cabernet Blanc und Sauvignac. Wir haben auch Sauvigny Gris gepflanzt und pflanzen dieses Jahr Voltis, also eine Art Chardonnay. Aber aktuell haben wir eigentlich im Ausbau bisher nur Cabernet Blanc, Donau-Riesling und Sauvignac. Und da ist es tatsächlich der Sauvignac, wo mich am meisten, also durch eine leichte Aromatik, aber auch eine wirklich schöne Struktur am meisten bewegt. Wenngleich ich nicht sagen kann, dass das jetzt extrem viel mehr ist wie bei den anderen Rebsorten, aber da ist es tatsächlich das, wo ich sehe, vom Potenzial her wird es wahrscheinlich die Rebsorte sein, die aktuell am meisten Potenzial hat.
Wenn du von Potenzial sprichst, meinst du dann das Handling, die Ersparnisse, die Pilzwiderstandsfähigkeit im Weinberg, oder meinst du da vor allen Dingen das stilistische, sensorische Potenzial?
Ja, es ist vom Weinbaulichen her ist die Rebsorte, wir haben es jetzt, letztes Jahr hatten wir ein Jahr, wo viel Niederschlag war, viel Luftfeuchtigkeit in der Luft war und natürlich dadurch auch viele Pilzsporen. Und da haben wir gemerkt, dass natürlich bei Cabernet Blanc, Donau-Riesling zum Beispiel, bei den zwei Rebsorten, ein bisschen mehr Potenzial da war, dass eine Krankheit beginnt, dass wir da einmal mehr Pflanzenschutz zum Beispiel machen mussten, wie beim Sauvignac zum Beispiel. Mhm. Also da mussten wir tatsächlich einen weniger machen. Da haben wir 3 Pflanzenschutzbehandlungen gemacht, bei den anderen 2 haben wir 4 gemacht. Man muss aber auch zugeben, neben Donau-Riesling und Cabernet Blanc steht zum Beispiel ein Spätburgunder und dieser Spätburgunder hatte auch einen höheren Befall. Also da muss man tatsächlich dann auch gucken, mhm. dass wir dann nochmal eine Spritzung mehr machen mussten, weil einfach da schon wir viele Ölflecke hatten, also was für Peronospora steht. Deswegen vom Weinbaulichen ist Sauvignac ein bisschen härter, hätte ich gesagt, von der Resistenz. Und das Zweite ist natürlich sensorisch. Also durch dieses mehr Struktur, was ich schon gemeint habe beim Sauvignac, habe ich einfach mehr Möglichkeiten. Wir haben bisher jetzt noch nichts gemacht im Holzfass, aber das ist einfach dem geschuldet, weil wir erstmal gucken müssen, wie wir stilistisch diese Weine ausbauen. Aktuell, dadurch, dass es junge Anlagen sind, sind die halt für mich immer nur Gutsweine. Aber wenn die Anlagen jetzt ein paar Jahre noch älter werden, dann wollen wir natürlich auch testen, was geht da mit Holzfass, wie schmeckt das dann im Holz, wie schmeckt das noch mit mehr Hefelager oder längerem Hefelager. Da glaube ich einfach, ist der Sauvignac noch ein bisschen stärker. Genau.
Du hast ja Erfahrung jetzt ein paar Jahre, ne? Das sind noch keine Generationenerfahrungen mit diesen Sorten, aber du hast Erfahrung. Ich erinnere mich, dass die Eva Vollmer in der letzten Episode von etwa 80% Einsparungen, Ressourceneinsparungen bei den pilzwiderstandsfähigen Sorten gesprochen hat. Ist das auch deine Erfahrung?
Ja, 70. Ich hätte jetzt eher 70 gesagt. Wir sparen uns eigentlich 3/4 der Pflanzenschutzmaßnahmen. So hätte ich jetzt die letzten Jahre beziffert.
Tatsächlich. Auch das wäre ja schon exzellent, ne?
Das ist exzellent. Also ja, klar, zwischen 70 und 80 sind 10%, aber das wäre exzellent. Also das ist exzellent und deswegen, da sind wir schon echt dankbar für diese neuen Rebsorten.
Ist diese Robustheit vor allen Dingen gegenüber den beiden Pilzkrankheiten sichtbar oder geht sie weiter? Also hast du auch Effekte in Richtung bessere Performance bei Trockenheit, bessere Performance im Vergleich zu den europäischen Sorten bei Sonnenbrand?
Also Sonnenbrand haben wir zum Beispiel bisher die ersten Jahrgänge gar nichts feststellen können bei diesen Rebsorten. Das Thema Wasser kann ich tatsächlich noch nicht ganz so, also es wird ihnen nachgesagt, dass sie Wasser schonender bzw. weniger Wasser benötigen, aber ob das tatsächlich so ist, kann ich jetzt aufgrund der jungen Reben noch nicht sagen, also das konnte ich jetzt noch nicht feststellen, sodass ich tatsächlich dahinter, hinter der Aussage stehe. Man kann sich's einbilden, aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht safe. Mhm.
Wie ist die Stilistik dieser Weine? Mal ganz generell, weil was wir ja haben, ist ja in der Regel eine etwas, deswegen hatte ich auch das Thema Sonnenbrand angesprochen, wir haben ja bei diesen Sorten meistens eine etwas dickere Schale. Dickere Schale könnte ja auch gewollte oder ungewollte Phenolik in die Weine bringen. Also wie performen sie quasi im Glas?
Also wir haben jetzt festgestellt bei uns, wenn man jetzt die ersten Jahrgänge hernimmt, also wir brauchen bei diesen Rebsorten von Mostgewicht her eine gute Ausreifung. Also wir brauchen zwischen 92 und 95 Öxle zum Beispiel als Zuckerwert, weil wir gemerkt haben, wenn wir sie zu früh ernten, wir haben mal ein Cabernet Blanc zum Beispiel so bei knapp Anfang 80 geerntet, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen den testen, da soll er extrem grün sein, da soll er von der Aromatik extrem duftig sein. Dadurch, dass wir, wie gesagt, viel am Experimentieren sind, haben wir dann gesagt, jawohl, mach mal, wir lesen ein paar Zeilen extrem früh. Aber da muss man einfach zugeben, da war dann die Phenolik tatsächlich auch ein bisschen im Vordergrund gestanden. Also das war dann ein bisschen gerbender, es war ein bisschen unausgewogener im Glas, also beziehungsweise wir haben es ja nur im Keller ausgebaut als Kleinmenge, aber das hat uns dann nicht so getaugt, also für eine Stilistik, wo wir sagen, hey, das geht jetzt in die Richtung Sauvignon Blanc, was ja Cabernet Blanc eigentlich soll, sondern das war uns eigentlich zu hart, sag ich mal. Deswegen haben wir dann eigentlich für uns jetzt die letzten 2-3 Jahre festgestellt, also 90 mindestens, eher so 2 bis 95, aber natürlich, man darf auch nicht zu viel Alkohol bzw. Zucker in der Beere haben, weil sonst einfach der Alkohol zu arg zunimmt und dadurch auch ein bisschen die Frucht bzw. ein bisschen die Trinkfreudigkeit von diesen Rebsorten auch nachlässt, so wie bei jeder Rebsorte. Also wenn ich dann irgendwo auf der Flasche einen Wein habe mit 13, 5, 14 Volumenprozent, dann ja, gerade im Bereich, wo wir vermarkten mit Gutswein, ist das genau zu viel einfach.
Ja, ja. Genau. Wenn ich jetzt mich mal in die Adlerperspektive hochschwinge und auf meine Erfahrung mit diesen Zukunftsreben, mit diesen Pewis schaue, dann sehe ich meistens Weine, habe ich meistens Weine im Glas gehabt mit doch einer deutlichen Frucht, mit einer tendenziell eher lebhaften, präsenten Aromatik und sehe auf der anderen Seite, dass das genau vielleicht stilistische Merkmale sind, die in der Breite gewünscht sind, die vielen Menschen gefallen, die sie sogar suchen, wenn sie Wein trinken. Sagen wir mal, aber anders in der Spitzengastronomie bei den Freaks, ne, ist das ja gerade nicht angesagt. Da geht es ja eher um aromatische Zurückhaltung, nicht Frucht, sondern Mineralität, Herkunft soll gezeigt werden, eher aromatisches Understatement, denn Extrovertiertheit sind gewünscht. Wie siehst du das? Ist das im Moment einfach noch eine bestimmte Phase, auch eine Phase im Hinblick auf die Erfahrungen, die wir alle, auch ihr Winzer, mit diesen Sorten habt? Oder sind das schon Sorten, die eher in der Breite gut ankommen werden, weniger in der Spitze?
Also ich glaube auch, dass das in der Spitze funktionieren kann. Aber natürlich, wie du schon ansprichst, Cabernet Blanc, Donau-Riesling sind eher von der Frucht getrieben. Sind auch der Sauvignac zum Beispiel, da gibt es fruchtige Kandidaten oder fruchtige Sachen. Aber wenn wir den zum Beispiel spontan vergären, dann würde ein bisschen, dann geht die Frucht ein bisschen in den Hintergrund, wird ein bisschen von der Struktur her zunehmend, wird ein wenig breiter, wird ein wenig voller. Meine Erfahrung war mit dem 23er Jahrgang, was wir jetzt aktuell noch im Verkauf haben beim Sauvignac, das hat auch schon in der Gastronomie wirklich zu viel Essen gepasst. Also da haben wir auch ein bisschen Erfolg mit gehabt, auch wenn natürlich, wie du schon ansprichst, das Thema der Zurückhaltung da der größere Punkt ist. Was wir jetzt natürlich, wie gesagt, auch schon gepflanzt haben, ist Sauvigny Gris. Sauvigny Gris ist eine Art Grauburgunder. Und Genau, und auch Voltis, was wir dieses Jahr pflanzen, eine Art Chardonnay. Man orientiert sich ja immer an diesen alten, bestehenden Rebsorten. Und diese zwei Rebsorten, da erhoffe ich mir eigentlich ein bisschen mehr diese Zurückhaltung von der Aromatik, ein bisschen mehr diese eher von Struktur, von eher eine Langlebigkeit geprägten Weine zu erzeugen. Aber auch da wieder, wir stecken halt in den Kinderfüßen. Also was ich sagen will ist, wir haben jetzt für uns als Weingut Erfahrung über 3 Jahrgänge mit den Rebsorten und auch da, wir experimentieren viel, wir probieren viel aus, da ist einfach noch viel, es dauert schon noch ein bisschen, sag ich mal, dass diese Rebsorten auch verstanden werden. Es gibt keine Stilistik, die man tatsächlich, finde ich, auf diese Rebsorten anlegen kann. So ist zumindest jetzt mein Erfahrungsschatz, sondern es kommt immer auf die Winzershand an und es kommt immer darauf an, was der Winzer damit auch ausdrücken will. Und bei uns ist es aktuell jetzt nicht, dass wir jetzt schon Lagenwein produzieren, sondern das sind alles Gutsweine, weil die Reben auch extrem jung
sind. Ja.
Genau, und wir wollen eigentlich jetzt nicht mit einer Anlage, die 7 Jahre alt ist, schon einen Lagenwein produzieren. Auch wenn natürlich irgendwo vom Alkohol, also von den Öxle her, das vielleicht möglich wäre, aber das treibt uns nicht umher, weil wir wollen, wenn wir einen Lagenwein produzieren, eigentlich auch ein bisschen die Mineralität widerspiegeln. Und das kann eine junge Rebe in dem Sinn noch nicht.
Ja.
Deswegen, da steckt man einfach in den Kinderfüßen. Also.
Tobias, was ich da raushöre, ist einfach, du bist zuversichtlich. Ne? Zuversichtlich, was die weitere Entwicklung anbelangt und das mit mehr Erfahrung, mit älter werdenden Anlagen und so weiter, da auch jetzt noch lange nicht das Ende der Fahnenstange an Erfahrung erreicht ist, sondern im Gegenteil, dass die Zeit positiv wirken wird, sowohl für euch als auch für die Reben im Weinberg.
Genau. Also es ist echt so, wie ich auch am Anfang gesagt habe, Zeit ist im Weinanbau einfach immer auch das Nonplusultra. Also die Reben müssen älter erstmal werden und dann natürlich müssen wir erstmal gucken, wie das auch schmeckt, wenn es länger irgendwo auf der Hefe liegt, länger auch in einem Fass liegt. Aber das wollen wir jetzt nicht übers Knie stürzen, weil wie gesagt, wir testen das alles für uns. Und dass wir, ich sage jetzt mal, auch die klassischen Rebsorten, wie bei uns zum Beispiel jetzt Silvaner, auch Burgunder in dem Bereich, wo auch die Gastronomie das mag, mit Zurückhaltung, mit wirklich mit Mineralität im Vordergrund, diese Weine wollen wir ja nicht ersetzen. Also es wird nie sein, dass wir jetzt rein Piwi, also zumindest glaube ich das aktuell jetzt noch nicht, dass wir rein Piwi im Anbau haben, sondern wir werden immer noch unsere klassischen Rebsorten in einem gewissen Bereich haben. Wir werden unsere großen Weine immer noch aus Silvaner produzieren, in Franken zum Beispiel. Wir werden irgendwo noch große Burgunder produzieren. Aber natürlich aktuell die letzten Jahre war das Thema, Rebsorten wie Bacchus, Müller-Thurgau erstmal zu ersetzen, die vielleicht durch den Klimawandel auch extrem leiden an Frucht, an die auch die Rebe, weil Bacchus zum Beispiel zu Sonnenbrand neigt, die verbrennen dann einfach die Früchte und man hat da einfach nichts mehr danach. Diese Rebsorten war natürlich jetzt mit Step 1 erstmal gewünscht zu ersetzen.
Ja gut, aber wäre es langfristig nicht konsequent, dann irgendwann mal ganz auf die Zukunftsreben zu setzen? Oder hängt dein Herz doch an den alten Europäern, den lokalen Rebsorten wie Silvaner? Oder brauchst einfach noch mehr Mut, den du im Moment nicht hast?
Du hast mich ja vorhin mal gefragt, der größte oder der mutigste Schritt. Und deswegen, ich glaube, da ist es tatsächlich auch wieder so. Wir gehen da eine Entwicklung. Ich will aber jetzt nichts ausschließen in dem Sinn. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel, also in Franken weiterhin den Silvaner zum Beispiel habe ich jetzt noch nicht für mich ersetzen können durch eine Piwi. Von der Aromatik, von der Struktur, von dem ganzen Weinbildlichen. Und wir wollen ja doch irgendwo, dadurch sind wir ja auch mit den Piwis, wir wollen ja irgendwo eine neue Geschmacksrichtung schon in einem gewissen Bereich aufmachen, aber natürlich auch die Leute mit abholen und wollen sagen, hey, das geht in eine Richtung. Deswegen irgendwo immer eine Anpassung an die alten klassischen Rebsorten, dass die Leute auch wissen, wie das überhaupt, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Und so ist eigentlich für mich jetzt die Entwicklung bei diesen Rebsorten. Und also ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass wir komplett weggehen von dem europäischen Reben, die wir aktuell auch im Anbau haben, weil irgendwo, wie gesagt, Silvaner, auch Chardonnay, Burgunder, bin ich gespannt, ob das tatsächlich ersetzbar ist.
Tobias, ich habe noch ein paar Fragen zum Schluss, die du diesmal bitte etwas kürzer beantwortest. Frage 1, wenn du die Zukunft deines Betriebs in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der lauten?
Die Zukunft des Betriebs sollte angetrieben durch Autarkie auf einer Selbstbestimmtheit sein.
Was müsste passieren, damit du in 10 Jahren aufhörst, Wein zu machen?
Dass die Nachfrage nachlässt, dass keiner mehr Wein trinkt.
Was bewunderst du an der jungen Winzergeneration und was nervt dich?
In einem gewissen Weise bewundert mich die Experimentier- und Weiterbildungsfreudigkeit, die wir tatsächlich in dem Beruf haben. Auf der anderen Seite nervt mich bei unserem jungen Weinstand, also es gibt immer noch viele Winzer, die einfach nur stehen bleiben, die einfach nur das weitermachen, was sie davor von Vorgenerationen oder in der Ausbildung gelernt haben.
Wenn du morgen von vorne anfangen würdest, würdest du alles genauso machen, wie du es gemacht hast?
Ich hätte, glaube ich, schon früher auf Piwi gesetzt.
Ja. Gibt es eine Geschichte über dein Weingut, die viel zu selten erzählt wird?
Eine Geschichte? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, nee. Muss ich passen.
Und was würdest du tun, wenn du 10 Jahre lang keinen Wein verkaufen müsstest, sondern nur experimentieren dürftest?
Oh, ich glaube, ich würd von jeder Rebsorte einen halben Hektar mal anlegen, um nicht im Kleinstmaßstab, sondern im größeren Maßstab was auszuprobieren und würde mich tatsächlich mit neuen Rebsorten komplett beschäftigen.
Klingt spannend. Und was kommt in deinem Leben zu kurz?
Eigentlich tatsächlich nichts. Zeit ist natürlich immer ein Thema, aber wir haben seit 2 Jahren jetzt einen Mitarbeiter, der Moritz, der unterstützt mich im Weinbau und tatsächlich auch in der Kellerwirtschaft extrem gut, sodass ich mich auch die letzten Jahre viel auf Familie konzentrieren konnte. Wir haben 2 Söhne bekommen und meine Frau ist auch berufstätig und haben das tatsächlich super gut hinbekommen.
Das klingt ganz, ganz fantastisch. Zumal ich ja weiß, dass du heute oder morgen auch in Urlaub gehst.
Jo, genau. Heute Abend geht es dann tatsächlich los.
Ja, weil Reisen gehört, glaube ich, auch dazu, ne?
Ah ja, es ist sowas, ja. Wir fahren jetzt mit dem Camper nach Sardinien und gönnen uns mal 2 Wochen Auszeit, dass wir das tatsächlich mal wieder genießen. Wir hatten jetzt das letzte halbe Jahr keinen Urlaub, aber jetzt geht's wieder los. Und wie gesagt, mit dem Camper, das ist immer toll, weil man sieht was von der Landschaft, von den Menschen. Man kann da halten, wo man halten will. Deswegen auch herzliche Einladung. Bei uns am Weingut gibt es auch einen Camper-Stellplatz.
Super schönen, ja.
Mit Blick auf die Weinberge. Also wer einen Camper hat, kann gerne mal bei uns auf die Homepage beziehungsweise einfach vorbeischauen. Zwischen den Obstbäumchen und den Weinreben, da kann man es richtig gut stehen. Das ist schon toll, ja.
Und mal eine Weinprobe mit dir machen.
Und genau, ist natürlich auch möglich.
Tobias, wenn du eine Botschaft an die Weintrinkerinnen und Trinker der Zukunft senden könntest, was würdest du ihnen mitgeben wollen?
Ja, probiert tatsächlich, probiert, probiert. Und gerade bei dem Thema Piwi, lasst euch von einem Wein, der euch jetzt nicht gemundet hat, nicht abschrecken, sondern das ist echt noch viel Experimentierphase. Es ist viel Winzerhandschrift. Aber wie gesagt, lasst euch da nicht abschrecken, wenn ihr mal einen nicht so guten probiert habt, probiert und probiert weiter. Das ist echt, also. Ich sehe es bei unseren, die Weine kommen extrem gut an. Sie sind jahrgangsmäßig noch unterschiedlich, weil wir halt einfach viel ausprobieren.
Tobias, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute hier als Gast im Podcast Genuss im Bus zu haben und wünsche dir nicht nur einen wunderschönen Urlaub mit deiner Familie im Camper, sondern auch einen guten weiteren Verlauf für diesen Jahrgang 2025 und eure Zukunft insgesamt.
Vielen Dank dir. Hat mir auch Spaß gemacht, tatsächlich mich mit dir zu unterhalten. Das ist echt toll.
Danke, auf bald. So, ihr Lieben, das war Episode 202 meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Gast am Mikrofon war Tobias Hemberger, ein Zukunftswinzer mit klarer Haltung, praktischer Konsequenz und großem Engagement für nachhaltige Strukturen. Ob über neue Rebsorten, PV-Anlagen oder Zisternen, Tobias zeigt, wer heute Wein macht, muss weiterdenken als bis zur nächsten Lese. Und das tut er gemeinsam mit der Ethos-Gruppe, mit den Zukunftswinzern und mit viel Lust auf Veränderung. Wenn euch das Thema gepackt hat, am 3. Juni findet mein Live-Webinar mit Eva Vollmer statt, unter dem Titel Zukunftsweine zwischen Hoffnung und Realität, was neue Rebsorten heute schon leisten. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. In 2 Wochen geht es weiter hier im Podcast, dann mit einem weiteren Zukunftswinzer, der sehr erfolgreich an der Mosel mit diesen robusten Reben experimentiert. Meine Empfehlung: abonniert den Podcast, teilt die Folge und bleibt neugierig auf das, was kommt. Bis bald in der nächsten Episode von Genuss im Bus.